Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, denn das bedeutet, dass ihr in genau diesem Moment keine Serie binget. Warum das zum Problem samt viereckiger Augen werden kann, erfahrt ihr in den heutigen Highlights. Natürlich sind auch wieder diverse Neuigkeiten mit am Start. Unter anderem beleuchten wir die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten. Außerdem bekommt Alex wieder seine große Bühne, denn schließlich fand wieder die DC Fandom statt. Bei den Trailern ist bestimmt für jeden was dabei, denn diese Woche zeigt Netflix die Vorschau zum Weihnachtsspecial Robin. George Clooney lässt Ben Affleck sentimental werden. Ein maskierter Mörder darf nach langer Pause wieder fröhlich meucheln. Und der ganz offizielle erste Trailer zu The Batman ist da. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht.
Oh yeah.
Boom. So, und wer war die Stimme da am Off? Ich fahre direkt mal fort mit der Einleitung. Die Miss Piggy ist mir da gegenüber. Zu meinem Kermit der Frosch. Der Q zu meinem James Bond.
Oh, das ist so ein Schulterklopfer, ne?
Ja, wie man das interpretieren
möchte. Fast schon ein Ritterschlag.
Du bleibst britisch. Mhm. Schönen guten Abend, Tag, Morgen, Ronny. Wir wollen den Leuten nicht zu viel Einblick geben, wann das hier so abläuft.
Wir wollen den Leuten auch nicht vorschreiben, wann sie uns zu hören haben. Lieber Alex, vielen Dank für diese charmante Anmoderation.
Wir lege mir ferner. Guten Tag, guten Morgen, guten Abend.
Lass ich völlig frei. Oder zum Einschlafen auch gerade. Können auch wieder ein bisschen ruhiger werden.
Das gibt dem Ganzen noch vielleicht ein bisschen Kontext für alle, die ein bisschen uns übel nachreden möchten, wer die Jubiläumsepisoden sieht oder hört.
Übel nachreden?
Und wir Alkohol zu uns nehmen. Früh am Morgen oder am Abend. Wer weiß, wann
das
wir hier
machen
aufnehmen.
Wir ja nicht in jeder Folge.
Nein, natürlich nicht.
Der Highlights. Geht's direkt los, Alex?
Ich fürchte schon. Ja, es ist eine Update-Folge, oder? Update 61.
Ja, und wie immer sagen wir, proppevoll die Sendung, je nachdem,
ja,
was wir, glaube ich,
draus
machen.
Ja, gut, das können wir mittlerweile...
Das ist eigentlich der Standard.
Können wir uns, glaube ich, klemmen. Haben wir mehr Zeit für die proppevollen Informationen, die wir so rüberbringen
Vielleicht
wollen. Der Punkt ist tatsächlich...
Das unser Slogan werden. Wie immer bumsvoll.
Du kriegst nicht für alles ein T-Shirt von mir.
Schade.
Tatsächlich ist es so, hier steht in den Highlights Alex 1, Ronny a lot. Von daher ist die Frage, soll ich meins einfach skippen und mich kurz hinsetzen und die Bühne frei machen oder?
Wir sprechen uns ja nie vorher ab. Vielleicht, wenn ich loslege, hebst du deine Hand und sagst, halt, da ist auch was von meiner Liste dabei.
Also fürchte nicht, bei mir war letzte Woche tatsächlich durchwachsen, was den Medienkonsum betrifft.
Aber vielleicht
den abendlichen.
Ist ja auch dein Highlight dabei. Oder du machst einen Mega-Twist und holst sonst was aus der Schublade. Wollen wir es so machen? Ich mache ein Intro. Und dann machst du dein Highlight.
Du machst dein Intro. Du machst ein Intro zum Highlight.
Und dann machst du dein Intro. Weil ich weiß ja nicht, vielleicht ist ja was dabei. Für alle, also speziell auch für dich, Alex, und alle, die zugehört haben, in der letzten Update-Episode haben wir über viele Dinge geredet, wo auch ich gesagt habe, da muss ich es nachholen oder klingt interessant. Und ich habe mir echt Mühe gegeben. Also ich versuche es kurz aufzuzählen. Sitzt du, Alex? Ist auch egal.
Ich stehe.
Achso, ich fange dich zur Not auf. Also so eine Art mentaler Trustfall, ja?
Lieber nicht. Lass mich drauf ankommen. Es lief so gut die letzten Jahre, Ronny. Fang jetzt nicht mit sowas an.
Achtung, Alex, ich habe geguckt. Hill House. Alle 10 Folgen.
Nice.
Ich habe geguckt.
Blei Männer, alle 10 Folgen.
Midnight Mass. Alle 7 Folgen.
Midnight Mass. Excellent. Habe ich euch erzählt, dass Midnight Mass ziemlich gut ist?
Jetzt bist du schon so halb am Kippen und ich will dich gleich auffangen. Ich habe geguckt. Squid Game.
Krass, ja. Das hast du mir voraus immer noch.
Aber... 6 Folgen. 3 habe ich noch offen.
Mhm.
Aber das waren die großen Kracher, ne? Wo wir gesagt haben, du warst völlig außer Haus wegen Midnight Mass. Habe ich gesagt, hol ich nach, guck aber vorher gerne mir noch Hill House an, weil auch von Mike
Flanagan. Damit du weißt, wo sie herkommen. Alle, damit, ne? Genau,
stilistisch und historisch. Und Squid Game, wie immer noch, nach wie vor in aller Munde und auch noch nachgeholt. Aber wie ich schon rausgehört habe, Squid Game war jetzt bei dir nicht dabei. Sonst schieb doch kurz dein Highlight rein. Nee, steht jetzt tatsächlich
ganz oben auf der Liste. Ich kann mein Highlight ganz kurz einschieben.
Ganz kurz.
Mein Highlight hat uns so ein bisschen das Wochenende versüßt. Zweite Staffel LOL, muss ich gestehen.
Ah, okay. Das kam überraschend.
Zweimal drei Folgen, Freitagabend, Samstagabend quasi mit einem lachenden, feuchten Auge quasi ins Bett gegangen. waren tatsächlich ein paar Knaller dabei. Mussten wir schwer lachen und von daher auch, also gleiche Kerbe wie erste Staffel, kann man nichts falsch machen. Wenn erste Staffel gut gefunden hat, ist mit der zweiten bestens bedient, würde ich jetzt mal sagen.
Also nahtlos wird das Niveau gehalten oder wie sieht es aus?
In der Tat. Ich würde das so der zweiten Staffel bescheinigen wollen, ja.
Okay. Ansonsten hast du gesagt, war es ein bisschen übersichtlicher, also es war jetzt nichts, was da noch ausgestochen hätte bei deinen Highlights.
Ja, wie gesagt, also dadurch, dass wir nicht viel, viel mehr gesehen haben, gab es auch nicht viel mehr an Highlights. Deswegen war ich ganz froh, dass das, was wir uns entschieden haben zu schauen, tatsächlich auch überzeugen konnte.
Okay, da muss ich echt sagen, war bei mir, glaube ich, halt in den letzten zwei Wochen jetzt das krasse Gegenteil, weil ich habe, glaube ich, noch nie so viel Serie in zwei Wochen geguckt. Never.
Gut, hast du ja aber auch halt Stuff rausgesucht, der sich, glaube ich, schwer strecken lässt, ne, wenn du einmal angefangen hast.
Ja, muss man sagen.
Gerade die Flanagan-Sachen.
Genau. Ich würde es mal kurz zusammenfassen, weil ich glaube, ich muss auch ein bisschen, habe einfach Redebedarf. Dafür sind wir ja auch immer hier, glaube ich, Alex. Hill House, ne? IMDb 8,6 und die Folgen teilweise bis 9,5 hoch. Das ist schon eine Ansage. Auf der Habenseite, ich fand es geil, hochklassiger Look, ist es wirklich gruselig erzählt. Obwohl es so eine Mischung aus Grusel ist und Familiendrama, muss man eigentlich ganz klar sagen.
Ja.
Ist ja schon so ein bisschen eine eigene Interpretation von diesem Romanstoff. Und diesen Wechsel, den es immer mal wieder gibt, zwischen den Erzählperspektiven. Der hat das Ganze so, wo das dann immer mehr zum Tragen kam, echt gut aufgelockert. Was mir nicht ganz so gut gefallen hat, teilweise fand ich es irgendwie auch zu clean dann schon wieder. Also sah zu sauber, zu gut aus, wie es gemacht war. Und du hast es auch schon mehrmals, glaube ich, angedeutet, gerade letzte Woche mit Midnight Mass, teils wirklich lange Mono- und Dialoge, wo ich dachte so, hätten es 10 Folgen sein müssen bei Hill House, hätte man es vielleicht nicht sogar gestrafft.
Ja, möglich, ja.
Und dennoch fand ich einige Charaktere dann oder generell durch die Bank weg, ich glaube, es liegt an seinem Inszenierungsstil, waren mir irgendwie ein bisschen zu flach.
Mhm, okay.
Also entweder hat sie so ein bisschen so eine Schablone um jeden Charakter, was glaube ich teilweise beabsichtigt war, oder es ging direkt so ins Weinerliche. Und das war mir so, da hatte ich nicht so direkt Zugriff zu den Leuten, zu den Charakteren.
Ja, weiß ich, was du meinst, aber ich glaube, dass so das war, glaube ich, durchaus gewollt, glaube ich, weil das stilistisch dann besser reinpasst in das, was er da machen wollte mit Hill House auch.
Okay.
Aber mich würde interessieren, wie du die One-Shot-Episode fandest.
Die habe ich natürlich auch noch auf meiner Liste. Episode 6, muss man, glaube ich, sagen, toll gemacht. Es war so ein kleiner Wermutstropfen. Es sind ja eigentlich 5 Plansequenzen, die man da zusammengeschnitten hat.
Yes.
Also ganz offensichtlich, da hat man ja nicht versucht, das zu kaschieren. Ich musste dann aber sagen, habe ich davon wirklich einen Mehrwert, dass das 5 Plansequenzen aneinander waren? Weil ich fand, ja, teilweise war es super spannend gemacht, aber ich fand, dass von den 5 gab es mindestens 3, wo ich dachte, dadurch habe ich jetzt eher die gegenteilige Wirkung. Ich fand dann eher, dass man so einen leicht theatralischen Charakter hatte, weil ich so gemerkt habe, jetzt kommt der Cue so und so und jetzt kommt das sprachliche Ding so und so und du merkst schon, dass sie halt schon angespannt waren bei der Umsetzung, glaube ich auch, was das anging.
Ja, also ja, gebe ich dir recht. Ich fand es aber trotzdem tatsächlich ganz unterhaltsam und Mehrwert. Ich meine, was hatte ich denn für einen Mehrwert, dass bei Gravity es ein One-Shot ist? Also Mehrwert, dass ich glaube, da ging es tatsächlich darum, dass sie sich so mal ein bisschen austoben wollten, handwerklich, was, glaube ich, hinter der Kamera abgeht. Und was da so am Set geräumt werden muss, als auch die Schauspieler, die halt einfach durchhalten müssen, ohne quasi Charakter zu brechen, was, glaube ich, in der heutigen Zeit gar nicht mehr so gang und gäbe ist. Und halt ganz, ganz nett war einfach zu sehen, dass halt, ja, die Performance, die halt durchaus da war. Und deswegen fand ich zumindest positiv mal aufgefallen, weil du eben mal eine Serie hattest, die was probiert hat und auch probieren durfte auf dem Niveau.
Das stimmt, der Chor und vor allem die Hauptplansequenz, die mittlerste, was, glaube ich, auch die längste gleichzeitig ist, wo man einen Setwechsel hat, wo die Kamera Stockwerke überspringt, wo Charaktere von einem Setende zum anderen springen. Die stach tatsächlich hervor und die war wirklich das Highlight generell auch.
Aber ich, ja, prinzipiell gehen wir, glaube ich, auch mit einer anderen Brille ran, einfach, weil ich mich direkt frage, wie habt ihr das denn auch wieder technisch halt umgesetzt?
Ja,
nicht
ja.
nur dieses, was genau. löst es erzählerisch aus oder so, oder ist es zweckdienlich für die Geschichte, die wir erzählen wollen, ja. sondern für uns hängt da, glaube ich, ein bisschen mehr auch dran.
Mhm.
Aber warst du zufrieden trotzdem, unterm Strich, oder nicht?
Trotzdem kann man es empfehlen und mal gucken, aber man muss schon ein bisschen mit dem Erzähltempo klarkommen und das einfach
ist gut, dass du Bly Manor nicht geguckt hast, glaube ich.
Ein bisschen wirken lassen. Bly Manor habe ich ja dann ausgelassen, bin quasi direkt zu Midnight Mass gegangen. IMDb 7,8, also ein
ja,
gutes Stück
das
drunter,
ist,
da hast du schon
ja,
gesagt.
Ja, das sind die Christen.
Die Folgen gehen bis 8,8, also auch nicht ganz so stark und eine Mischung, du hast, ja, hast dich ja schon ausgetobt in der letzten Folge, aus ja. religiösen Extremen, aber klassischen Gruselgenre. Und mehr darf man eigentlich gar nicht sagen, glaube ich.
Nee, sollte man nicht machen, ja.
Highlights für mich, der Look ist geil, das Setting finde ich super interessant und ich muss ganz klar sagen, dieser Hamish Linklater, der den Father Paul spielt, finde ich,
das ist krass, oder?
Ist ein Highlight der Serie. Der hat mich schon im Trailer damals angemacht und er spielt das halt einfach richtig, richtig geil.
Als er das erste Mal die Predigt hält, dachte ich mir, okay, besser wird's, glaube ich, nicht mehr. Ich weiß nicht, was sie noch für ihn einbauen sollen, wo er noch krasser performen kann. Und es war halt die erste Predigt und dann kam halt der ganze Rest und ich dachte mir, okay, verstehe. Gut.
Geil gecastet.
Gib ihm halt irgendwelche Preise und lass uns alle weitermachen mit unserem Leben.
Ja, richtig, richtig stark. Leider aber auch so ein bisschen so ein Leuchtturm in dem Cast. Oder er überspielt fast alle, sagen wir es mal so rum, weil ist ja keiner jetzt schlecht in dem Sinne. Was ich aber auch wieder krass fand, wie bei Hill House, nicht enden wollende Mono und Dialoge. Auch hier yes. sogar noch ein bisschen on top,
noch
ein bisschen
krasser,
krasser.
Auf jeden Fall.
Fand ich teilweise ein bisschen schlimm, weil auch da gibt es Sachen, wo ich dachte, so hat für mich gerade, also entweder habe ich es nicht geschnallt oder da war da jetzt keine Aussage. Da wird ja jetzt gerade nichts erzählt. Also zum Beispiel, wo du gesagt hast, da gibt es ein Ding, da wird mit Handkamera um Leute drum gelaufen, 10 Minuten CGI ist im Background super aufwendig, obwohl es gar nicht so aussieht, aber gesagt, wirklich erzählt, wurde da für mich nichts eigentlich.
Okay.
Kannst du es nachvollziehen?
Nö, nicht so richtig, tatsächlich. Aber ich habe, glaube ich, auch zu der Serie irgendwie und den Figuren und was da so passiert, einfach irgendwie auch anders connected. Nicht nur auf der krassen nüchternen Ebene, sondern es ging auch so ein bisschen in der Szene darum, wie die Leute sich halt bestimmte Dinge halt auch einfach schönreden, wie verklärt die dort sind auf ihrer kleinen Insel.
Gut, okay, ja.
Und während dir halt einfach hart vorgehalten wird, wie absurd die ganze Situation eigentlich gerade ist.
Mhm.
Und in die Richtung hat die Szene für mich gut funktioniert, muss ich sagen. Mhm. Plus, die war halt auch da wieder technisch. Hinterfrage ich, wie man sowas hinkriegt tatsächlich, ohne das Budget zu sprengen.
Und das ist, glaube ich, auch das, was dann viele halt, oder viele nicht so klarkommen, weil ich weiß nicht, ob es jetzt so mega der religiöse Touch ist, der da teilweise nicht so gut wegkommt, sondern viele bei IMDb schreiben auch so, sie kommen mit dem Pacing halt nicht klar. Du liest oft hier, ja, so ein Snooze-Fest, ich musste mich echt durchquälen und sowas. Das ist, glaube ich, was dann vielleicht eher da den Punktabzug der Serie beschafft hat.
Ja, glaube ich fast nicht, aber ich kann nachvollziehen, wenn die Leute das so sehen, weil es ist tatsächlich in dem heutigen Serien- und Filmlandschaft auch generell ist man, glaube ich, ein anderes Tempo gewohnt. Und ich glaube ganz trotzdem, dass hier ganz bewusst halt auf die Bremse gedrückt wurde und eben genau tatsächlich du dir dieses Theatralische ein bisschen hast, den Figuren halt diesen Freiraum gibst, diese Monologe halt zu präsentieren und darzubieten. Und für mich hat es halt super funktioniert. Ich kann es nicht alles komplett rational erklären, aber ich konnte halt zu der Handlung connecten. Ich konnte die Monologe teilweise inhaltlich auch sehr gut nachvollziehen. Haben mich auch persönlich sehr berührt, der ein oder andere. Und deswegen gab es da für mich halt diese überschwängliche Lobhudelein aus der letzten Folge. Und ja, bleibe ich auch bei.
Wie gesagt, bei mir hat es nicht ganz so gezündet. Auch da hatte ich so ein bisschen das Problem, so für mich so Charaktere zu finden, wo ich jetzt wirklich emotional mich hart binden konnte. Und auch das Ende war für mich so ein bisschen abgeflacht. Aber wie gesagt, es gab dafür viele
Dinge. Das Ende war auch das Einzige, was ich ein bisschen, wo ich ein bisschen so eine Kröte schlucken musste.
Ah, okay.
Weil können wir uns nochmal quasi außerhalb der Sendung unterhalten, weil wir wollen ja nicht spoilern. Aber das war dann so ein bisschen plump zu Ende erzählt, sage ich mal. Da hätte man, glaube ich, eine kreativere Lösung finden müssen eigentlich, weil eben der ganze Rest aus meiner Sicht zumindest sehr eloquent erzählt wurde.
Naja.
Ja.
Aber Hamish Linklater, nochmal. Also geile Rolle, geil gespielt. Und zum Abschluss noch Squid Game. Ja, keine Spoiler. IMDb 8,2. Auch da Folgen bis 9,3 hoch. Ja, also hier Hill House Score. Ist eine Survival-Game-Serie, aber muss man ganz klar sagen, habe ich jetzt auch zu spüren bekommen, mit ordentlich Tiefgang teilweise. Ich fand, beginnt ein bisschen, müssen wir uns dann später vielleicht auch nochmal drüber unterhalten, so ein bisschen wie so eine koreanische Komödie, habe mich auch so ein bisschen teilweise an Parasite erinnert gefühlt, ne, so ein bisschen schwarzhumorig, aber so typisch flapsig koreanisch, was auch so ein bisschen fühle ich mich da auch oft ans französische Kino erinnert. Aber die zweite Hälfte von der ersten Folge direkt wird die bösartig düster und du sitzt plötzlich da und denkst so, oh, damit hätte ich jetzt aber nicht gerechnet, und hält das die Serie jetzt über 9 Folgen aus. Und dann macht die Serie einen Twist, weil das Fundament der Serie wird plötzlich zurückgesetzt, neu definiert, und ab spätestens da war ich dann all in. Dann gibt's noch sowas, so einen, ich nenn's mal, haha, wer es gesehen hat, weiß was, meine, einen organischen Subplot. Der wirkt aber wie ein Fremdkörper, fand ich nicht ganz so gut. Und im Verlaufe der Serie gibt's dann aber auch so andere Fragen, die gestellt werden, die so ein bisschen abgehen von diesen typischen Survival-Game-Sachen. Denn wie verhält man sich selbst in so einer Situation, um Gemeinschaften bilden zu wollen, ne, um zu überleben? Oder was passiert, wenn man Teams gründen muss? Und dann gab's eine Folge, Episode 6 ist das, die hat gerade den höchsten Score bei IMDb mit 9,3. Die hat mich mal hart getroffen. So hart getroffen bei einer Serie, wo ich bis jetzt selten hatte, und da echt die letzten 15, 20 Minuten hatte ich die ganze Zeit so Tränen in den Augen, und das fand ich schon echt krass, die ging echt tief und war so ein bisschen mit der Holzhauer-Methodik inszeniert, war auch so ein bisschen gekünstelt von der Charakterkonstellation, muss man sagen, aber holy moly, hat die mich nach einer schwächeren 5. Folge so hart getroffen, dass ich dachte so, oh krass, jetzt bin ich jetzt, also spätestens jetzt bin ich all in und kann eigentlich ähnlich wie bei Midnight Mass vielleicht auch nur das Lob in die Welt hinaus posaunen.
Also ja, da bist du ja noch nicht durch.
Und da bin ich noch nicht mal durch. Ich habe ein bisschen Angst, weil die Scores für die letzten Folgen flachen wieder ein bisschen ab. Aber huch, alleine für die Episode, Guckempfehlung.
Steht auch ganz oben bei uns. Von daher gehe ich davon aus, dass wir beim nächsten Mal, dass ich dann da meinen Senf dazugeben kann auch noch.
Gebt euch das. Und die gute Nachricht zum Schluss, ich bin durch mit meinen Highlights.
Ach so.
3 Serien hier fast durchgebinged in den 2 Wochen. Muss ich schon sagen,
Respekt.
Sitzfleisch und viereckige Augen, ne? Also es kommt dann echt nicht von ungefähr.
Was macht man nicht alles, ne?
Was macht man nicht alles, um hier dich zu bespaßen, Alex, und unsere
lieb geschätzten,
hochgeschätzten, hochverehrten ZuhörerInnen.
Tja, dann würde ich sagen, wenn wir schon dabei sind, lass uns doch die Liste noch ein bisschen länger machen, oder? An Dingen, die man schauen muss oder schauen kann demnächst, nämlich mit den Releases für die nächste Woche. Oder?
Machen wir es doch kurz, zumindest bis zur nächsten Update-Folge, und wieder was verpasst, wieder was durch die Finger gerutscht. Seit 13. Oktober läuft jetzt Reservation Dogs auf Star, also beziehungsweise Disney Plus. Auch da weit, weit über der 8 bei IMDb, ist ja mitproduziert oder ausgedacht von Taika Waititi. Bill Burr spielt zum Beispiel mit, sah interessant aus, bald nicht mehr auf dem Schirm. 15. Oktober, da liefen noch 3 Netflix-Sachen an, die ich auch nicht so auf dem Schirm hatte. My Name, beziehungsweise Undercover, auch aus Südkorea.
Yes, sieht gut aus.
Sieht richtig gut aus, wobei der Trailer mich jetzt speziell nicht so mega abgeholt hätte, sage ich mal. Aber es trendet ja auch schon in den Netflix-Charts, was immer das auch heißt. Kommen wir vielleicht heute nochmal dazu. Dann auch 15. Oktober, The Slug on the Shelde. Die Schlacht um die Schelde habe ich gar nicht erst zuordnen können, weil der erste Trailer hieß noch The Forgotten Battle.
Yes, die holländische Produktion.
Produktion, die, hattest du auch gesagt, wesentlich teurer aussieht, als sie vielleicht auch produziert worden ist. 14 Millionen stand da auf dem Budgetzettel, Alex.
Das ist nicht so viel
und dafür sieht es gut aus.
Ja.
Und offizieller Trailer auch mit Release-Datum The Trip mit Nomi Rapace, neuester Film von Tommy Wirkula, der ja Dead Snow oder Hansel und Cradle gemacht hat. Ab 15. Oktober, ich habe es nicht auf der Plattform gefunden, ich bin verwirrt, Alex.
Ja. Keine Ahnung.
Hast du was davon gehört oder zufällig gesehen im Abo?
Nope.
Ich habe den Trailer sah witzig aus, ich habe es nicht gesehen. Was ist da los? The Trip mit Nomi Rapace. Ich habe es nicht gefunden. Netflix, meldet euch, bitte. 21. Oktober Kino, also ab heute Venom 2, Let There Be Carnage. Was für dich? Ja, nein, vielleicht?
Ich mochte die 1 nicht, muss ich gestehen.
Bam.
War aber ein super krasses Einspielergebnis von ihrem ersten Teil. Deswegen haben wir jetzt den 2. Andy Serkis hat Regie geführt. Kritiken sind, glaube ich, durchwachsen.
Yes.
Ich fand es halt interessant zu lesen, naja, wir machen 90 Minuten und es ist halt nur Actionfeuerwerk und Spaß. Und da bin ich halt doch ein bisschen skeptisch. Ist okay, habe ich kein Problem mit. Ich werde mir den bestimmt auch irgendwie angucken, aber halt nicht im Kino.
Was ist mit Halloween Kills? Auch ab heute im Kino?
Wahrscheinlich auch nicht im Kino, aber ich hatte den ersten Teil gesehen und war da ganz positiv überrascht. Mhm. Hatte da extra auch noch mal den ersten Teil, das Original.
Uff.
Also ich hatte quasi einen Double-Feature-Abend mit dem Original und dann dem letzten. Und ja, ich meine, jetzt, wo wir wissen, es gibt einen zweiten und dritten Teil, ist halt irgendwie auch klar, dass der erste halt mit einem Art Cliffhanger endet. Und von daher bin ich natürlich schon jetzt interessiert und invested.
Jetzt haben sie
fertig
dich
zu gucken.
Ja, jetzt haben sie
ja, aber es ist halt ähnliche Krux wie bei Dune wegen mir. Hier natürlich auch das Wissen, dass es noch einen dritten Teil gibt, könnte halt wieder zu einem sehr unbefriedigenden Ende von Halloween Kills führen.
Aha.
Deswegen mal schauen.
War dann noch mit dabei ab heute The French Dispatch. Ich habe meine Kinotickets quasi schon in der Tasche, Alex.
Tja,
du
tendenziell
Wes Anderson, ja.
Ja,
nein,
prinzipiell, na, ja, Wes Anderson, ja, Kino weiß ich noch nicht. Müssen wir mal schauen. Ich entscheide mich hier, also die Kinoschlachten, die wären hier bei uns aktuell sehr...
Glaube ich. Nachvollziehbar
ja,
auch, ne?
Schwierig geschlagen, wo wir uns genau entscheiden müssen, wann man halt wirklich ins Kino geht und dann da halt seine Tests macht und tralala und wie auch immer sich da ein Risiko aussetzt, das jeder vielleicht für unterschiedlich groß hält. Aber ja, French Dispatch wird aber für mich nicht genug drüber geredet tatsächlich.
Es ist medial, glaube ich, nicht so groß
also
dabei.
Also für das Cast, als neuer Wes Anderson-Film, der ja auch, glaube ich, schon in der Fachpresse hochgelobt wurde, bisschen schade.
Meinst du, es ist so ein Corona-Nachwehen-Dingens, weil er jetzt quasi über ein Jahr, anderthalb, glaube ich, auch so verschleppt wurde?
Möglich. Ich weiß aber halt tatsächlich auch nicht, wie sehr, gerade auch auf dem deutschen Markt, Wes Anderson-Filme ziehen, muss ich gestehen.
Das kommt noch dazu. Also ich glaube, sowas wie hier Moonrise
das
Kingdom.
Das wäre ein bisschen artsy, ja.
Budapest Hotel war ja auch relativ groß, ja.
Hotel hatten sie versucht zu pushen.
Mhm.
Weiß nicht, wie erfolgreich das geklappt hat, zumindest für den deutschen Markt.
Ja, das weiß ich auch nicht.
Aber ja. Ich freue mich, sieht super cool aus. Cast ist wie immer exquisit.
Abgefahren.
Ja.
Was ist denn mit Clint Eastwood? Würde der dich ins Kino locken?
Prinzipiell schon, aber Cry Macho, wir hatten den Trailer, glaube ich, schon mal in einer Update-Folge, war so, dass ich gesagt habe,
Auch da die Kritiken waren, glaube ich, so ein bisschen durchwachsen.
Ja,
aber
so wie mein Gefühl nach dem Trailer gucken.
Naja, schauen wir mal. Gucken wir sonst mal auf die Streaming-Plattformen. 22. Oktober ab morgen Inside Job auf Netflix. Neue Animationsserie über eine Agentur, die zuständig ist für alle Verschwörungstheorien auf der Welt. Hast du den Trailer gesehen?
Okay. Ich habe den Trailer gesehen. Voicecast ist auch ganz lustig. Idee ist auch ganz lustig, aber...
Ich weiß auch nicht, wie es zündet. Aber Christian Slater stand ja mit drauf bei den Sprachrollen. Bin mal gespannt. Ich guck mal rein, glaube ich. Weiter mit noch dabei, Staffel 2 von Lock and Key mit Emilia Jones. Einfach, weil wir Coda mit in der Review hatten und weil es Lock and Key Staffel 2 einen sehr witzigen Mocking-Trailer hat.
Ja.
Splittering. Super weird. Haben sie mich gekriegt damit. Ansonsten noch, ab morgen Apple TV Plus Invasion startet. Die Serie unter anderem mit Sam Neill. Und damit ihr nicht lange suchen müsst, Alex darf mal raten, wer das nicht weiß, wie ist der deutsche Titel dieser Serie?
Vermutlich nicht Invasion.
Richtig.
Okay.
Halt dich fest, schreib mit Infiltration.
Das macht Sinn, weil Invasion ist ja nicht im Englischen das gleiche wie im...
Oh, damn. Die Gründe oder ich weiß es nicht. Des Übersetzungsgottes.
Abgründe ist das Wort, das du suchst.
Die Abgründe des Übersetzungsgottes sind unergründlich. Invasion, Infiltration, Infiltration, Apple TV Plus. Wir hatten über den Trailer damals gesprochen. Sah interessant, gut aus. Gerne mal notieren. 28. Oktober im Kino, ganz, ganz kleine Auswahl nur. Ron's Gone Wrong. Ron läuft schief. Der deutsche Titel. Kleiner, süßer Animationsfilm, glaube ich, mit Zach Galifianakis. Auch in der Hauptsprachrolle. Wie gut das findet, weiß ich nicht, aber sah ganz süß aus. Und was völlig anderes. Hopfen, Malz und Blei. Eine deutsche Low- bis No-Budget-Produktion und kann man, glaube ich, zusammenfassen als bayerischer Western. Der Trailer abgefahren, nischig, würde ich sagen. Abgefahren, nischig. Traut euch selbst, ich gebe kein Gewehr darauf.
Genau. Ja, witzig. Ja. Da müsst ihr euch komplett auf Ronny verlassen, ich weiß nichts darüber.
29. Oktober, Colin in Black and White, auf Netflix verfügbar. Da erzählt Colin Kaepernick über sich und aus seiner Sicht so Alltagsrassismus-Geschichten.
Ja, Colin Kaepernick, sehr bekannter NFL-Spieler in den USA, eine große Nummer, ne? Für alle, die sich fragen.
Ich wollte schon sagen, wenn, dann hätte ich das Wissen noch bei dir weiter abgesaugt. Der, der da hier den Kniefall gemacht hat vor Jahren, also quasi
eingeführt hat. Der erste quasi, ne?
Der
so
erste,
ein bisschen,
genau.
Mhm.
Und fast kleinerer Punkt auf der Liste, Army of Thieves, auch 29. Oktober.
Bin gespannt, ob das der kleinere Punkt bleibt.
Ja, bin ich auch. Bin ich auch.
Wir halten, glaube ich, an der These fest, dass es das durchaus das Potenzial hat. Ist jetzt nicht so schwer, hat er nicht gesagt.
Matthias
der bessere Film zu sein.
Als Army of the Dead. Yes. Quasi das Spin-off, Prequel.
Alles das.
Alles das. Alles das und nichts. Wir werden sehen, was bei rumkommt und was für ein riesen Franchise hier noch explodieren wird. Je nachdem.
Die Animation fehlt ja noch dazu. Da kommt ja noch was nach.
Stimmt.
Ich glaube, Animationsserie ist noch in der Pipeline.
Eine Serie, das war noch im Gespräch, genau. Yes. Lasst euch überraschen. 3. November noch, The Harder They Fall, ebenfalls Netflix, unter anderem mit Idris Elba. Trailer sah hip und fesch und dick aus, aber erste Kritiken und IMDb-Score mit 5,2 ist gerade ein bisschen wackelig so zum Start.
Ja, wundert mich nicht. Mich hat der Trailer auch nicht so richtig bekommen. Ja, Neo-Western, ja, ein paar coole Kameraeinstellungen, viel Weitwinkel, alles, was man so...
Dicker Cast,
vielleicht nicht
trotzdem.
Damit. Ja, der Cast ist überragend, deswegen bin ich gespannt, ob es so Style over Substance-Ding wird.
Das befürchte ich auch, genau. Ab 3. November, um es nochmal zusammenzufassen. Und damit kommen wir zu den Neuigkeiten. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir drehen uns im Kreis, Alex. Squid Game, schon mal gehört?
Habe ich, wie auch gefühlt der ganze Rest der Welt jetzt mittlerweile.
Ist das so?
Wie und gesehen du auch, ja. Naja, weil Netflix offiziell gesagt hat, seit dem Release war übrigens vor fast genau einem Monat, also am 17. September, Zuschauerrekord ever auf Netflix für eine Netflix-Serie, nämlich 111 Millionen Haushalte quasi.
Ich wollte gerade sagen,
Netflix,
ja. Ja, stimmt, sind ja Haushalte, die sie immer zählen.
Genau. Aber dass das halt für eine südkoreanische Serienproduktion halt jetzt zutrifft, das ist halt für mich einfach unheimlich überraschend gekommen, muss ich sagen. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, ob es verdient oder unverdient ist. Aber das ist, glaube ich, dieses Jahr das Tiger King, das, was man gesehen haben muss auf Netflix. Ne?
Ich finde es auch krass. Also wir hatten uns ja damals schon gewundert über Parasite, dass er dann bei den Oscars so steil ging, dass jetzt aber auf einer Streaming-Plattform so eine südkoreanische Sendung so zündet. Ist schon krass. Ich weiß gar nicht, ob sie übersetzt wurde. Ich glaube schon.
Ich glaube, alles, was auf Netflix läuft, ist gedubbt in x Sprachen.
Weil das wäre wahrscheinlich dann eher so ein Stolperstein gewesen, dass man gesagt hätte, koreanisch mit Untertitel und so.
Du meinst, dass alles wirklich durchsynchronisiert ist, das verringert die Einstiegsschwelle oder die Hemmschwelle
so ein bisschen? Auf jeden Fall, denke ich schon.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber da sind wir Deutschen ja, glaube ich, insgesamt eh sehr verwöhnt. Also ich werde es eh in OV gucken mit Untertitel. Aber ja, wir Deutsche sind da, glaube ich, also das ist nicht selbstverständlich. So, ich glaube, der Rest der Welt freut sich da immer sehr, dass Netflix da viel Aufwand betreibt, was die Synchros betrifft.
Glaube ich auch. Aber Hut ab, 111 Millionen Haushalte.
Rekordhalter.
Wir schauen mal, wie es weitergeht. Es kommt bestimmt in nächster Zeit noch mindestens einer dazu. Wo auch noch einer dazu kommt, ist eine Fortsetzung zu The Father. Auch hier in unserem Oscar-Special groß drüber gesprochen. Wie gesagt, die guten Einschätzungen und Bewertungen hier bestätigt von uns, also das Qualitätssiegel nochmal oben drauf gegeben. Und wir hatten nicht drüber gesprochen, aber man wusste schon, es gibt ja quasi eine Art Fortsetzung namens The Sun. Und auch das soll wohl jetzt von Florian Zeller verfilmt werden.
Und mit dem Herrn Hopkins wieder auch. Das fand ich war so die interessante Meldung. Denn ich weiß tatsächlich inhaltlich gar nicht, worum es geht. Fände das jetzt auch sehr spannend rauszubekommen, gerade auch nach The Father. Und wie gesagt, wir haben ihm ja bezeugt, dass es sehr, sehr gut ist, dass die Oscars verdient waren oder die Oscar-Nominierung. Und scheint kommerziell auch gar nicht so schlecht gelaufen zu sein. Deswegen eigentlich nicht wirklich verwunderlich, sage ich mal. Scheint irgendwie zu funktionieren. Scheint auch harmonisch funktioniert zu haben. Zeller hat ja selber gesagt, ohne Hopkins kein The Father und wenn Hopkins jetzt hier da weiter dabei bleibt. Eine logische Konsequenz so ein bisschen tatsächlich. Und die Ankündigung, bin gespannt, ob das eher kommt als ein Remake ja nicht, aber wir werden sehen.
Ich glaube, The Sun gab es ja auch schon als Theaterstück, als Ableger. Hast du eine Ahnung oder einen Haken, der dich catchen würde, wo du sagst, das können wir mir vorstellen, wie das funktioniert dann als Fortsetzung?
Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das, ob ich darüber nachdenken möchte oder mich belesen möchte dazu, wenn die Spoiler eigentlich ja da draußen sind, ganz offensichtlich, ne?
Ja, ich bin auch gespannt.
Aber ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen, nee, so richtig.
Bei mir ist halt Frage, ist es ein Sequel? Weil da wüsste ich nicht, also da müsste man glaube ich schon...
Meinst du eher Prequel dann, wenn?
Ich weiß es nicht.
Ja, schwierig, ne?
Ja, schwierig, super. Aber spannend und nach The Father muss man ein bisschen gucken, ne, mit diesen ganzen Lorbeeren jetzt, dass man sich da nicht drauf ausruht, aber hey, wir sind ja nicht voreingenommen.
Sagte er und dann gehen wir direkt weiter zu den DC-Themen.
Ja, ich merke schon, da ist irgendwie nicht so die Mega-Freude schon dabei, wo wir jetzt quasi uns hier zusammen telefoniert haben, wenn wir darüber reden, dass es die DC-Fandom gab. Weil ich dachte, ja. Alex, Bühne frei, komm und dann hier geht dir wieder das Herz auf, aber irgendwas scheint nicht nach deinem Gusto abgelaufen zu sein.
Nee, ist nicht.
Erzähl doch mal, warst du live dabei? Bei der DC-Fandom.
Ich war live dabei, ja. Tatsächlich.
Und?
Also ich habe mir die Veranstaltung gegeben, bin dann quasi zyklisch immer mal wieder vom Stream weggegangen, wenn sie überlange Panels eingeschoben haben zu Themen, die mich nicht interessieren. Also, um es kurz zusammenzufassen, dieses ganze Event hatte ein Pacing-Problem. Also da wurden quasi Weltpremieren-Trailer von The Rock angekündigt, unterbrochen durch. Und hier sitzen die 12 Leute von Supergirl und reminiszieren nochmal über die 5 Staffeln für 20 Minuten. Ich dachte, okay. Ist das euer Ernst? Also das heißt nicht, dass es nicht eine Zielgruppe gibt und das heißt nicht, dass ich das nicht vielleicht auch interessant fände. Aber dann vielleicht an einer anderen Stelle oder lasst es mich halt gucken, sagt mir, dass das existiert und gebt mir den Link im Zweifel dorthin, weißt du, oder macht es halt zur gleichen Zeit öffentlich, aber haltet doch das Tempo hoch und punktet mit dem ganzen heißen Scheiß, den ihr in der Pipeline habt. Aber das kannst du ja nicht, weil sie haben ja nichts in der Pipeline. Und das ist halt das größte Problem und das wussten sie, glaube ich, auch. So, Shazam 2. Trailer? Nee, ein Featurette von Behind the Scenes ein bisschen, dich heiß zu machen, mit einem Datum, dass es 2023 kommt.
Okay, da ist
also noch relativ weit weg. Aber okay, kein Problem. Denn wir haben ja einen Trailer für Aquaman 2. Nee, haben wir auch nicht. Wir haben ein Featurette mit so ein bisschen coolen Behind the Scenes, der uns gegenseitig hypt und wir erzählen uns alle gegenseitig, dass die Dreharbeiten übelst geil laufen. Aber ist kein Problem, weil wir haben The Rock da. Und The Rock ist super gehypt. Nee, ist er auch nicht. Er liest brav vom Teleprompter ab, um dann anzukündigen, dass er doch einen Trailer hat für Black Adam. Ach so, nee, hat er auch nicht. Er hat nur eine kurze Sequenz, wo die VFX zufällig schon fertig sind. Zumindest die können wir uns angucken. Das ist ganz cool gemacht, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, wie du es fandst, aber es blieb halt insgesamt relativ underwhelming, relativ langsam. Ja, die VFX sind fertig. Du siehst ein bisschen Kostüm, aber viel mehr auch nicht. Und dafür, dass er quasi der große Gegenüber von Superman werden soll, ebenbürdig quasi oder stärker. Okay. Kam jetzt für mich noch nicht so hundertprozentig raus.
Ich fand die Featurettes ganz nett. Ich fand es ein bisschen weird, dass einen Tag später, wo ich dann quasi davon mitbekommen habe, dass es online nicht abrufbar war, also nur über andere
super merkwürdig,
DC-Fandom-Webseiten halt.
Ja, also außer dem Batman-Trailer, da kommen wir gleich ja noch zu, hast du schon angeteasert, gibt's keins dieser Featurettes so als Standalone sauber nochmal zu gucken, denn wie ihr alle wisst, wenn so ein Livestream übertragen wird, ob das jetzt YouTube ist oder nicht, die Qualität lässt halt hier und da zu wünschen übrig und gerade auch der Batman-Trailer wurde ja noch in 4K nachveröffentlicht, das fehlt hier ein bisschen. Aber jetzt habe ich so viel geunkt, ist ja überhaupt kein Problem, denn wir haben ja The Flash, da haben wir doch auf jeden Fall einen Trailer. Nee, haben wir auch nicht. Nee, wir hatten... es war auch so eine Art Tease. Es war vielleicht ein Teaser, der lebt aber gefühlt auch davon eher, dass du mal das Flash-Kostüm siehst und dass am Ende Batman auftaucht.
Mehrere Flash-Kostüme.
Ja, mehrere Flashs, weil es wahrscheinlich die Flashpoint-Storyline ist und wir wissen halt, Michael Keaton ist dabei und wir konnten uns schon denken, dass es halt Michael Keaton sicherlich ist, auch wenn du nur die Silhouette von einem Batman siehst. Aber es ist halt wieder ein bisschen billig, ne, sich darauf zu verlassen, dass quasi so eine Batman-Silhouette, die ja deinen Tease rettet. Unmittelbar danach, und das ist halt das Geile, ne? 2 Tage nach der DC-Fandom wird dann groß getwittert und geinstagrammt, dass die Dreharbeiten abgeschlossen sind von The Flash, wo ich dachte, ihr hattet doch die Plattform, um da so ein mega cooles Ding draus zu machen. Habt es nicht geschafft, 2 Tage eher die Dreharbeiten zu beenden, um da irgendwie so einen coolen Schleifchen drum zu machen. Bei der Ankündigung des Featurettes ist halt tatsächlich der Hauptdarsteller sitzt da und sagt so, naja, wir haben noch nicht genug Stuff für einen Trailer. Deswegen haben wir jetzt mal geguckt, dass wir so ein... Der macht sich selber darüber lustig und ich brauche gar nicht mehr für The Flash, ist schon richtig. Aber es ist halt so, es war halt so sinnbildlich für dieses ganze Event. Und ich weiß immer noch nicht, ob das so Corona-Schuld ist oder verkacktes Projektmanagement, dass sie quasi alles gleichzeitig in die Pipe geschickt haben und jetzt aktuell und ganz viel dann vielleicht auch gleichzeitig fertig wird, aber sie gerade jetzt in so einem Loch sind, wo das Einzige, was sie zeigen können, ist Batman. Wir haben da einen Batman-Film, da haben wir einen Trailer. Der ist auch schon seit gefühlt 5 Jahren in der Mache und wurde 38 Mal unterbrochen wegen Corona-Quellen am Set. Oh, keine Ahnung.
Ich muss mich ja immer wundern, was du für Probleme mit dem DC-Universum hast.
Das bricht mir das Herz ein bisschen.
Ja, schon.
Tatsächlich.
Nee, wie du schon gerade gesagt hast, es fühlt sich ja tatsächlich auch so an, dass jetzt quasi alles gerade parallel in Arbeit ist und dann im Worst Case ab nächsten März alles so nach und nach parallel wieder fertig wird. Obwohl Shazam, genau, haben wir ja gerade gehört, kommt der erst 2023 anscheinend. Was ich dann aber auch schon wieder mega lang hinfinde, dafür, dass die Dreharbeiten jetzt schon im vollen Gange oder vielleicht sogar noch weiter durch sind.
Ja. Na, du musst ja das ganze Zeug jetzt strecken auf 2022. Du kannst ja nicht jeden Monat einen Film raushauen.
Ja, sicher,
ne?
Und,
und dann kam ja noch die Ankündigung für Wonder Woman 3 nebenbei mit einem kurzen, wir interviewen ein paar Leute, war auch ein bisschen underwhelming so die Information. Ich meine, Wonder Woman 2 ist auch nicht so richtig gut weggekommen. Aber am Ende haben ja alle auf zwei Sachen gewartet, so ein bisschen, ne? Den Batman-Trailer und Peacemaker. Und das sind die zwei Sachen, da würde ich jetzt einfach mal Übergangsmoderation machen zu den Trailern.
Okay. Gewagt.
Wenn das für dich okay ist. Wir bleiben natürlich, wie gesagt, bei DC. Wir hatten auch den Batman-Teaser vor, ist schon lange her.
War es ein Teaser oder war es ein Teaser-Trailer? Trailer 1? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall.
Wie auch immer, es war ein Teaser-Trailer.
Jetzt kam der, genau, Official-Trailer.
Genau, denn der Teaser-Trailer, wir erinnern uns, den haben wir bescheinigt, dass wir ihn gut fanden. Wir wussten aber auch, der besteht aus Material, nachdem nur 30% des Films abgedreht waren. Ne?
Das ist noch eine wichtige Info, die ich jetzt auch noch mal mit eingestreut hätte, genau.
Das war so der Kicker
aus dem Hinterkopf, wo wir eigentlich schon dachten, sieht doch eigentlich schon gut aus.
Genau, so dann war Unterbrechung wegen Corona, dann ging es irgendwann weiter, dann wurde wieder unterbrochen, weil Pattinson Corona, und dann ging es dann doch wieder weiter und irgendwann war er dann vielleicht doch mal abgedreht. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon.
Who knows?
So, jetzt haben wir einen vollwertigen Trailer und ich muss gestehen, ich finde es immer noch relativ geil tatsächlich. Da sind ein paar, gerade was die Cinematografie betrifft, ein paar Einstellungen dabei. Das ist einfach sexy. Sieht einfach schick aus. Ich bin immer noch skeptisch, wie der Pattinson das tatsächlich macht.
The most emo Batman ever.
Ja, also den Bruce Wayne kaufe ich ihm sogar ab, ne? Dieses, dass er ganz frisch noch ein junger Batman, Bruce Wayne, aber ich weiß nicht, ob der Batman so zündet. Da bin ich echt gespannt.
Ich habe so das Gefühl, dass sie das eher dann mit der charakterlichen Härte, glaube ich, versuchen auszugleichen.
Einfach so ein bisschen roher, meinst du?
Ja, einfach so ein bisschen roher. Noch ein bisschen also ungeschliffener, noch ein bisschen.
Sehr physisch, meinst du?
Ja.
Was ich halt interessant fand im Trailer ist, wir wissen, dass der Riddler, und der ist ja auch ganz kurz so ein bisschen, kriegst du was davon
Paul
mit?
Paul Dano.
Ja, der Bösewicht ist. Wir haben aber auch den Pinguin. Aber von beiden siehst du nur relativ wenig. Der Fokus liegt gefühlt irgendwie eher mehr auf Catwoman im Trailer.
Und nochmal, Colin Farrell hat ja selbst gesagt, dass er eigentlich nur eine kleine Rolle spielt, was ich halt sehr verwunderlich finde, weil gerade der Schluss vom Trailer ist ja schon relativ.
Du hast mehr von
epochal.
Ihm als von Paul Dano als Riddler, der ja wohl eigentlich das große Mastermind dann des Films sein soll. Und da
habe ich mich dann gefragt, gerade das mit dem Pinguin, ist es vielleicht der Start sogar vom Film? Die Einführung.
Möglich, du meinst so eine einzelne Episode ein bisschen losgelöst von dem
und
Rest.
Und quasi komplett in diese Welt reinzuschmeißen. Ich fand den Teaser-Trailer, wie auch immer, der rauskam, gerade mit diesem umgemischten, auf epochalen Soundtrack gedrehten Nirvana-Soundtrack, richtig Bombe, wie es gemacht war. So gritty, erinnert einen fast eher so an die alten so Filme wie 7 oder sowas. Also hatte schon so das Look and Feel. Und eigentlich bin ich kein Batman-Fan. Und aber auch jetzt das fand ich auch richtig geil. Auch hier gleiche Thematik, viele ähnliche Bilder, ein bisschen anders geschnitten. Aber jetzt, man sieht schon mit erweitertem Material, was man vorher noch nicht kannte. Auch da baut sich dieser Nirvana-Soundtrack auf. Zum Schluss kriegst du diesen eigenen Batman-Score. Und ja, auch dieser Abschluss mit dieser Explosion, mit dem Fahrzeug, wie Batman kommt. Die Animation, das Logo. Ich als Nicht-DC-Batman-Fan ist schon, also da lief auch mir so ein bisschen der Schauer über den Rücken. Habe ich echt schon ein bisschen Gänsehaut bekommen.
Ja.
Richtig geil gemacht, das Ding. Also wer immer da für die Trailer verantwortlich bei The Batman ist, der macht seine Arbeit, glaube ich, richtig gut.
So, dann
gilt das für alle im DC-Universum, Alex.
Genau, haben wir noch Peacemaker-Serie. Ist ja eine Riesennummer, ne? John Cenas Figur aus dem Suicide Squad bekommt sein eigenes Spin-off und
worüber nicht irgendwer hat das eine Review-Folge gemacht haben.
Richtig, aber nicht irgendwer hat das ja hier gemacht.
Ja, wer denn, Alex?
Sondern von und mit James Gunn quasi. Also, ne? der Godfather von Guardians, von Suicide Squad, hier auch jetzt dabei. Und das erste Mal, dass wir von ihm aus der Feder, aus der kreativen Schöpfung, weil auch Regie geführt, eine Serie bekommen. Mhm. Und ich bleib dabei. Uff. Wow. Also der Trailer kommt, also A, kommt er für mich überhaupt nicht zusammen. Muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt ein paar coole Momente, da muss ich ein bisschen schmunzeln. Mhm. Ansonsten fand ich, wirkte es vom Production Value, ich weiß nicht, ob das gewollt ist, nicht so richtig hoch, weil du musstest ein bisschen in den Ring werfen mit sowas wie The Boys, aus meiner Sicht. Das ist eine ähnliche Zielgruppe.
Okay.
Und fand ich. Und gerade zum Beispiel auch die Kostüme, das, ich finde irgendwie, es ist in jeder Hinsicht nicht auf Augenhöhe. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das gewollt ist.
Ich bin schon bei dir. Ich fand's auch, wir hatten ja diesen ersten Ausschnitt vor 2 Wochen, wo wir auch schon nicht wussten, macht das jetzt gut, hol denn das ein. Und jetzt kommt hier der vollwertige Trailer. Fand ich auch, geht komisch los, ist erzählt nicht so einen wirklich roten Faden. Komplettes Gegenteil eigentlich wie dieser Batman-Trailer, deshalb auch gerade meine Eingangsfrage, der in sich so gut funktioniert. Aber ja, andere Baustelle und auch hier, ja, bin ich voll bei dir. Production Value, keine Ahnung. So ein bisschen wie so ein Rip-Off von, wir haben noch ein bisschen Restbudget, wir haben noch ein paar Set-Pieces von der Suicide Squad. Ja. Schmeißt es direkt in dran, dreht es da. Ich weiß nicht, wie es aufgeht und ich weiß vor allem nicht, wo sie halt mit dem Charakter von John Cena von Peacemaker halt hinwollen mit der Serie. Also was sie tatsächlich erzählen wollen.
Wie gesagt, also der Plot war für mich ganz schwer nachzuvollziehen. Er ist ja kein Sympathieträger im Film gewesen, deswegen war es für mich ein interessantes Experiment zu sagen, er bekommt sein eigenes Spin-off, weil dann sollte er ja eigentlich der Protagonist sein, der Sympathieträger, weshalb du bereit bist, dir x Episoden anzugucken. Bin sehr gespannt.
Ja.
13. Januar kommt die Nummer auf HBO Max. Bedeutet, wir werden sicherlich die Chance haben, über Sky da ranzukommen. Wann auch immer.
Wir werden sehen. Wir bleiben auf dem Laufenden. Genießt vielleicht
wir
nicht die höchste Priorität.
Wir bleiben auf dem Laufenden. Wir halten auch alle anderen dann auf dem Laufenden. Nachdem wir auf dem Laufenden geblieben sind.
Lass uns doch gegenseitig auf dem Laufenden halten. Dann trifft das vielleicht schon ganz gut. Und dann weiter geht's.
Zu besseren Trailern.
Robin. Hast du jetzt schon was vorweggenommen? Netflix-Special von den Aardman Studios, also die sowas gemacht haben, wie Wallace und Gromit, ne? Also das stärkste Pferd quasi im Stall.
Ja, aber da bin ich ja skeptisch, ne? Das war ja alles gar nicht meine Baustelle.
Wallace und Gromit?
Ah, überhaupt nicht, nichts davon. Schon das Schaf, Wallace und Gromit, alles.
Die Technohose? Nee, zündet nicht.
Nope.
Ah, nix. Stimmt. Genau die gleiche Frage habe ich schon mal gestellt.
Und deswegen war ich sehr gespannt auf den Trailer und muss sagen, das war richtig, richtig süß. Goldig. Ich fand den Style, dass es mehr so nach Wolle ist und nicht mehr Knete. Das
sind Stofffiguren,
Stop-Motion, die Stoff... diese Textur, die dem das Ganze gibt, das machte das alles, finde ich, noch so ein bisschen knuffiger und die Story war irgendwie sympathisch süß.
Den Voicecast finde ich mega auch.
Voicecast ist mega gewesen, auf jeden Fall, und von daher wieder so ein ideal sowas zur Vorweihnachtszeit rauszuhauen.
Halbe Stunde geht das ganze Ding und ja, ist super süß gemacht. Ich fand es dann auch so, wo das kleine Rotkehlchen erklärt, dass es von Mäusen großgezogen wurde und dann Richard Grant dann sagt, ah ja, okay, das erklärt die Ohren und dann siehst du wirklich dieses Rotkehlchen mit diesen Mäuseohren. Das könnte so, ich weiß gar nicht, ob es einem Kinderbuch entsprungen ist, auf jeden Fall würde es mich
aber
nicht
so
wundern,
sieht's aus, auf jeden
das
Fall.
Sieht hundertprozentig wie adaptiert
und
aus.
Und das fand ich halt
richtig
so schön
gut
daran.
Ja. Richtig gut. 24. November, also einen ganzen Monat schon vor Weihnachten, also in einem Monat dann quasi schon, können wir es sehen. Bin gespannt. Wird auf jeden Fall weggeguckt und ich glaube eine halbe Stunde, das geht immer.
Absolut.
So, Amazon Prime liefert auch noch was Richtung Dezember, Januar, The Tender Bar. Da war ich mir unsicher, ob wir den Trailer besprechen, Alex.
Ich war mir auch ein bisschen unsicher, aber wenn du auf dem Papier liest, das ist der neue Film von George Clooney mit Ben Affleck, mit Ty Sheridan, mit Christopher Lloyd himself.
Er ist nicht wegzudenken, ne? Er will einfach nicht aufhören.
Unglaublich. Ja, er lebt noch übrigens, für alle, die sich wundern. Und ein Newcomer, jetzt muss ich kurz gucken, Daniel Ranieri. Relativ große Rolle, sage ich mal, im Trailer. Denn um sein Leben geht's hier im Prinzip, ne? In den jungen Jahren Daniel Ranieri und dann, wenn er ein bisschen größer geworden ist, wird er weiter porträtiert von Ty Sheridan. So ein bisschen schon irgendwie coming of age, aber hat zumindest nicht, ich weiß nicht, wie du siehst, für mich war der Trailer so ein bisschen schwierig zu deuten, ne, scheint schwierige Familienverhältnisse zu haben, der Papa ist nicht da, der wird ersetzt so durch den Onkel, gespielt von oder porträtiert von Ben Affleck, der scheint aber irgendwie Kneipenbetreiber zu sein, vielleicht ist auch nicht das ideale Vorbild, keine Ahnung.
Das fand ich ein bisschen schwierig, nicht vielleicht das ideale Vorbild, aber er nimmt sich des Jungens schon an und ist doch eigentlich ein super knocker, sympathischer Typ.
Scheinbar, genau, und unterstützt ihn da mit seiner Passion, das Schreiben, ne? Also Richtung Literaturautor zu gehen. Ich weiß nicht, ob der Film wirklich gut wird. Ich hatte so ein paar Momente, ich muss jetzt gerade danach fischen, der Netflix-Film mit Amy Adams.
Ich grätsche anderweitig rein. Ich hatte mein Problem mit dem Trailer. Die erste Hälfte war für mich so, guck mal, das sieht ein bisschen wie bei Amazon Prime Uncle Frank aus.
Oh ja, das auch, ja.
Den wir letztens gesehen haben. Auch vom Setting, auch vom Grading war es relativ ähnlich. Dachte ich so, das wird so ein süßer kleiner Coming-of-Age-Film. Und dann setzen irgendwann die Texttafeln ein im Trailer. Und dann dachte ich, na, jetzt wird's schmierig. Jetzt wird's aber richtig schmierig.
Yes.
Also so jetzt. Ja, also bereite ich auch was Emotionales vor, wo ihr euch schon mal die Handtücher irgendwie daneben stellen könnt. Wo
ich dachte übrigens auf Hillbilly Elegy.
Oh.
Nur mal so. Weil da war es ja auch so, der ist auf die Oscars aus und der kam halt gar nicht gut weg. Ne? Und das war bei mir hier, schwang so die ganze Zeit mit.
Ja,
das hat dieses auf dem Papier, es ist quasi die kreative Härte und Expertise, die ist da, ja.
Ja.
Aber kommt es zusammen zu einem Film?
Keine Ahnung. Der Trailer hat für mich schon nicht hundertprozentig funktioniert, weil es waren für mich tatsächlich zwei verschiedene Teile, wo der Zeitsprung dann zum Tragen kommt. Fand ich komisch. Wenn du möchtest, Alex, dann schmeiß dich da gerne rein und gib mir einen Tipp, ob Hop oder Top. Sobald der verfügbar ist.
Richtig, im Kino läuft er limitiert, 17. Dezember, ab 7. Januar 2022 sind wir da mittlerweile, dann für alle auf Prime.
Auch in Deutschland, Kino. Alex.
Das weiß ich noch nicht. Wir werden sehen. Es ist eine sichere 50-50-Chance, Ronny, an der
dann
Stelle.
Dann möchte ich trotzdem, glaube ich, keine abgeben. Aber wir werden sehen.
So.
Wir haben ja noch was auf der Liste, Alex.
Lange Jahre in der Mache gewesen, glaube ich.
Da leuchten dir schon ein bisschen die Augen, oder? Wenn wir von
ich muss gestehen,
wenn wir von Scream reden.
Möglicherweise tatsächlich. Guilty Pleasure oder so, weiß ich nicht.
Da gehen
also,
wir hoch.
Was ist das? Scream 5, glaube ich, ne? Technisch gesehen.
In der letzten Update-Folge haben wir drüber gesprochen, über was? Über irgendwas.
Ja, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast.
Nee, hatten wir nicht auch was über Scream in der Folge? Ich müsste mal gucken. Aber erzähl einfach mal.
Das ist nämlich spannend, weil wir haben ja jetzt auf Prime die Serie zu, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, laufen. Die kommt ja auch gar nicht gut weg. Und ist ja für so ein bisschen auch eine Generation, die das Originalfilm, die Originalfilme nicht kennt. Scream macht genau das Gegenteil. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum ich das so sexy finde und warum ich vielleicht auch die Halloween-Sachen so geil finde. Nämlich zu sagen, die alten Sachen gibt's. Wir schreiben die auch nicht weg und wir gehen sogar im Gegenteil, ne, so wie bei Philipp wegen mir auch dem neuen Terminator, wir gehen darauf ein, wir holen das Originalcast ran, wir machen ein Thema draus, dass es die Jahre Pause gab und dass quasi alle genauso überrascht sind, wie der ganze Scheiß nochmal passieren kann halt, ne? Und sie machen sich auch im Trailer darüber lustig, dass übers Festnetz angerufen wird zum Geier, ne? Und das ist halt genau, wo ich sage, ihr wisst, was ihr da macht, ja? Und die Tatsache, dass halt wirklich in David Arquette, vor allem halt in Neve Campbell, Courtney Cox halt, das Wahnsinn. Ist halt crazy, dass die alle gesagt haben, na klar, komme ich dafür nochmal zurück. Und dann hast du nochmal ein neues Cast, inklusive Jack Quaid, auch jetzt mittlerweile ja ein bekanntes Gesicht geworden durch The Boys. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich jetzt dann doch irgendwie gespannt. Sie machen sich auch darüber, über den Plot-Twist aus dem ersten Teil so ein bisschen lustig. Im Trailer schon, so nach dem Motto, wir zeigen dir, dass es nicht 1:1 nochmal das gleiche ist, für alle die das schon wissen. Und deswegen hat der Trailer für mich total geil funktioniert und ich bin echt gespannt, ob sie diese Runde gedreht bekommen vom Drehbuch her.
Jetzt muss ich gerade mal fragen, ist es dann, also es ist ja quasi ein vollwertiges Sequel, ist es jetzt der vierte oder der fünfte?
Ich meine, es ist der fünfte Teil, vollwertiges Sequel, fünfter Teil.
Ja, ich
aber heißt Scream und ich weiß nicht, ob sie damit so ein bisschen die Reset-Taste drücken wollen oder wirklich sagen, das ist jetzt der Beginn von einem neuen, ich nenne es mal Zyklus, wenn wir jetzt vielleicht bei Serienmörder sprechen bleiben wollen. Keine
okay.
Ahnung. Aber ich fand's cool.
Ich muss sagen, ich konnte schon mit Scream und auch mit, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, ja nicht viel anfangen und Scream hat mich halt auch nie angemacht. Ich weiß nicht, ich glaube, in den 90ern, den kann man ja auch nicht sagen. Ich weiß nicht, solche Slasher-Movies gab es ja immer schon. Und selbst so Scream rauskam, dann Ende der 90er, war das für mich, selbst als junger Spund, war das schon nichts für mich. Ich fand das irgendwie nicht gruselig oder schockierend.
Aber trotz allem ist ja Scream ein absolutes Popkulturphänomen geworden. Die Maske, eine Marke, durchparodiert, Scary-Movie, eine ganze Industrie auf dem Rücken von diesem Film ausgetragen letzten Endes.
Sicherlich, ja.
Und deswegen spannend und wie gesagt, bin interessiert, ob sie hier quasi alte Fans bedient bekommen und neue machen können.
Kommt eine Woche nach The Tenderbar ins Kino. Das ist jetzt quasi der große IQ-Test von allen, die zugehört haben.
Eine Woche, nachdem Tenderbar auf Prime anläuft. Vielleicht.
Oh, siehste, du hast schon gut aufgepasst, Alex.
Die alle, die jetzt hier quasi abgehängt sind. 14.01. ist, was der liebe Ronny sagen möchte. 14.01.22. Eins haben wir noch, glaube ich.
Eins haben wir noch und zwar kam das wirklich ja auch reingekrätscht, wie ich es immer gerne mache, noch in die Sendung hier. Reingerollt, reingekickt, reingehoch, audiovisuell.
Ja, bitte.
Mir fehlen fast die Worte. Kannst du es in Worte fassen? Den Cowboy Bebop Teaser. Auch das war
schwierig,
schon mal ein Thema bei uns.
Es war schon mal ein Thema, aber da war es ja so ein bisschen
letzte
Intro.
Sendung, da war es das Intro, genau.
Da war es das Intro, was so ein bisschen Einblick gegeben hat, wie die Serie dann tatsächlich aussehen kann. Jetzt machen sie eigentlich einen ähnlichen Kniff, weil es ist nicht
was
wirklich
ist
ein Teaser. Ich kann dir auch nicht genau sagen, was es ist. Ich kann dir nur sagen, dass ich ihm bescheinige, dass es ein vom Editing audiovisuelles Fest ist, diese Nummer zu gucken, was sie sich da ausgedacht haben. Weil ich habe das Gefühl, eigentlich musst du doch diesen Teaser im Kopf gehabt haben bei den Szenen, die sie verwenden, um das genau das stilistisch hinzukriegen, was sie da an Kniffen anwenden, oder?
Geht ja eigentlich nicht anders. Das geht ja Hand in Hand und das ist ja, glaube ich,
crazy.
Storyboard-mäßig ist das ja schon Overkill. Weil ich habe mich dann auch direkt gefragt, sieht so die Serie aus?
Das ist eine interessante Frage, ne? Gehen die von Panel zu Panel wirklich in so wie dieser Clip, dieser Teaser hier das macht?
Also ich glaube es nicht. Also wenn, dann wahrscheinlich
auch
ausgewählt.
Glaube ich auch nicht, das ist
ein
bisschen viel. Ja, aber das, was sie an Sequenzen laufen lassen, das sah schon ziemlich cool aus und war auch ordentlich gemacht und ist schon auf jeden Fall over the top, bleibt. Ich glaube, die Serie ist insgesamt over the top
gut
inszeniert.
Gut für die Serie.
Das ist auf jeden Fall, das wird so sein. Ich glaube auch nicht, dass es so krass ist, wie hier jetzt komprimiert zusammengedrückt auf diese 2 Minuten 45 oder wie lange es ging. Aber ich war schon beeindruckt.
Ich fand, wo wir in der letzten Update-Folge drüber gesprochen haben, über das Intro, was sie gezeigt haben, dachte ich so, sieht nett aus, ist wahrscheinlich so ein bisschen Fanservice. Ich kenne Cowboy Bebop sonst nicht, den Original-Anime. Aber das, was ich hier gesehen habe, das hat mich jetzt schon hart gecatcht, muss ich sagen. Wo ich denke so, cool. Dann gucke ich da, glaube ich, mal auf jeden Fall rein. Weil, wie gesagt, audiovisuell ist es halt Bombe, super aufwendig. Am ehesten vielleicht noch irgendwas mit Richtung Scott Pilgrim vergleichbar.
Oh, das ist ein guter Vergleich.
Aber
ja,
quasi diesen 90 oder 100 Minuten quasi auf 2 Minuten 30, was das audiovisuell angeht, zusammengestaucht, das ist schon hart.
Ja, also nach der Nummer werden die Leute mindestens mal die erste Folge gucken, einfach um zu verstehen, wie es denn
was
jetzt
das
am Ende
ist
wirklich.
Vor allem auch.
Ganz genau. Wir müssen gar nicht mehr so lange warten, am 19. November.
Ja, mach du das mal den Release-Dates, genau.
Starte das Ganze.
Also, knapper Monat.
Auf Netflix.
Netflix, stark vertreten in dieser heutigen Folge.
Es soll schon das ein oder andere Mal vorgekommen sein in unseren Update-Folgen.
Wir sind immer noch offen für Rabattcodes, Netflix. Meldet euch, nach wie vor. Oder schreibt eine iTunes-Bewertung.
Und da sind wir doch schon direkt beim Thema. Ist doch auch schön.
Machen wir direkt den Sack wieder zu, meinst du?
Ich mach halt.
Ja gut, Netflix. Wie gesagt, dann bleibt gerne dabei. Dreht es mit uns in Kontakt, gerne auch alle ZuhörerInnen. Soziale Medien, Instagram, Twitter, Facebook. Jetzt muss ich mal überlegen.
Ja.
Letterboxd auch mittlerweile.
Ja. Instagram hattest du schon?
Ja, müssten alle gewesen sein.
Gut, ja, ich denke auch.
Wenn nicht, dann schreibt uns gerne, wenn wir noch irgendwo anders vertreten sind. Benutzt gerne unseren Namen, um uns zu finden, der da lautet.
NSRT Podcast.
Das ist heute holprig, als wenn wir so ein bisschen das Pferd von hinten aufzäumen würden. Benutzt auch gerne den gleichnamigen Hashtag.
NSRT Podcast.
Puh, jetzt ist, glaube ich, die halbe Miete schon drin. Das ist einfach, das kann sich jeder merken. Dann würde ich sagen, 5 Sterne iTunes-Bewertung. Nochmal, verdammte
gut,
Axt, jetzt kommt endlich. Es kann doch wohl nicht so schwer sein.
Arg. Das ist mein Marker, um zu sagen, vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Ronny. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis ganz bald, bleib gesund und tschüss.
Macht's gut. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.